Ja, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Da lesen wir oder hören wir wie folgt. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verschlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren gefallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. In den Geschehnissen hier in unserem, vor unserem Predigttext hörten wir das, oder wissen wir, denke ich mal, dass unser Herr Jesus Christus ja einen Streit mit den Pharisäern und Schriftgelehrten hatte. Und er kritisierte sie wegen ihrer rein äußerlichen Frömmigkeit. Und dass sie ganz penibel die Reinheitsvorschriften des Gesetzes einhielten, aber doch letztendlich keine Einsicht besaßen, dass das, was der Mensch von außen aufnimmt, ihn nicht unrein macht, sondern das, was aus seinem Herzen hervorgeht. Und so hatte unser Herr sie als Blindenleiter tätowiert und damit deutlich gemacht, dass sie mit ihren Irrlehren auch andere in die Irre führen. Im Blick auf das jüdische Volk musste unser Herr Jesus feststellen, was auch schon Jahrhunderte davor der Prophet Jesaja gesagt hatte: Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Nach dieser Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten zog sich dann unser Herr zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Tyrus lag ungefähr 50 und Sidon 90 Kilometer von Galiläa entfernt. Matthäus berichtet uns hier nicht, mit welcher Absicht oder welchem Ziel unser Herr dorthin zog. Vielleicht, um etwas Ruhe zu finden nach den Auseinandersetzungen mit den Juden. Vielleicht aber auch, um gerade diese Begegnung mit der Frau zu haben, von der in unserem Predigttext hier berichtet wird. Matthäus stellt uns diese Frau, um die es hier in unseren Versen ja nun mal geht, als eine Kananäerin vor, während Markus im Parallelbericht erklärt, dass sie eine Griechin aus Syrophönizien war. Nun, es steht fest also, dass sie keine Jüdin war, also keine Frau aus dem Volk Gottes, sondern aus einem heidnischen Volk, das in der unmittelbaren Umgebung eben zum jüdischen Volk lebte. Wie wir uns vielleicht gut vorstellen können, erfuhren die Menschen im Umfeld des jüdischen Volkes so manches von dem, was bei den Juden vorging. Und so ist es ja auch heute noch, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft nebeneinander leben. Und diese Frau hatte offenbar von unserem Herrn Jesus gehört, denn die Zeichen und Wunder, die er tat, konnten auch ihr nicht damals verborgen bleiben. Denn so wie es auch heute ist, redeten die Menschen darüber und das auch mit ihren heidnischen Nachbarn. Und so bekam sie auch Kenntnis von dem, was Gott unter den Juden in seinem Sohn bewirkte. Von daher muss sich in ihrem Herzen ja stark die Frage bewegt haben, wer solche Wunder tut, kann kein anderer sein als der Sohn Davids, der auch ihrer kranken Tochter helfen könne. Denn das war das Problem der Frau, dass sie eben diese kranke Tochter hatte. Und sie trug dieses Problem dann nun auch unseren Herrn Jesus mit den Worten vor: Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Was nun für eine Krankheit auch immer das gewesen sein mag und mit welchen Symptomen sie sich äußerte, der Einfluss eines Dämons war eine Belastung sowohl für die Tochter als auch logischerweise für die Mutter. Also ergriff sie die Gelegenheit beim Schopf und trat an unseren Herrn heran, in der Erwartung, dass er ihre Tochter nun heilen möge. Und es ist sehr bezeichnend hier an der Stelle und sollte uns eigentlich sofort ins Auge fallen, wie sie Jesus hier anredete, wenn sie sagt: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wir erinnern uns, sie, die Heidin, nannte Jesus Herr und Sohn Davids. Offenbar hatte sie dies von ihren jüdischen Nachbarn vernommen und war damit einverstanden, dass ihr der Nachfahre Davids hier helfen möge. Und indem sie eben ihn als Herrn bezeichnete, gab sie damit auch zu erkennen, dass sie Jesus die Lösung ihres Problems zutraute. Er würde etwas gegen diesen bösen Geist tun können. Und noch etwas ist auffallend und bedeutsam in ihrer Anrede hier an unseren Herrn. Sie bat ihn um Erbarmen. Und aus dieser Bitte spricht doch hier eigentlich die ganze Hilflosigkeit im Blick auf ihr Problem. Vermutlich hatte sie vielleicht schon vorher viel versucht, um ihrer Tochter zu helfen. Vielleicht hatte sie Rat bei sogenannten Geisterbeschwörungen gesucht oder Scharlatan, wie man sie früher nannte, und Rat und Hilfe gesucht. Und vielleicht hatte sie auch angesehene Ärzte befragt, aber niemand konnte ihr helfen. Und somit war die Sorge, klar, groß um ihre Tochter, aber noch größer war ihre Erwartung, bei Jesu Hilfe zu finden. Denn er war ihre einzige Hoffnung noch und nicht eine bloße Alternative zu den genannten anderen sogenannten Hilfen. Denn sie erkannte etwas Wichtiges. Dieser Jesus ist ein Jude. Wer bin ich, dass ich ihn um Hilfe bitte? Ich bin es ja nicht wert, dass er mir hilft. Nun, das führte sie dann letztendlich zu der Bitte um Jesu Erbarmen. Wenn sie schon also keinen Anspruch auf Hilfe dieses Juden hatte, so ließ er sich vielleicht doch durch ihre Not bewegen, ihr zu helfen. Doch Jesus hörte erst einmal nicht auf sie. Er antwortete ihr kein Wort. Das war seine erste Reaktion. Nun stellt sich vielleicht die Frage für den einen oder anderen, wollte er ihr nicht helfen? Hörte er denn nicht die Verzweiflung in ihrer Bitte um sein Erbarmen? Ja, warum tut er das, möchte man sich hier fragen. Nun, es ist festzuhalten, dass er es nicht aus Unbarmherzigkeit oder Gleichgültigkeit tut, sondern weil er keinen Auftrag von seinem Vater dafür hatte. Denn Gehorsam stand unserem Herrn gegenüber dem Vater über alles. Ein enger Weg war ihm vom Vater ja vorgezeichnet. Und was taten seine Jünger dagegen? Sie machten ihm den Vorschlag, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Wollten sie tatsächlich, dass er sie fortschickte, ohne ihr zu helfen? Stellt sich vielleicht dem einen oder anderen hier die Frage. Das wäre unter Umständen eine mögliche Interpretation dieses Satzes. Doch das Tätigkeitswort in unserem Text lässt sich auch übersetzen im Grundtext in dem Sinne von löse sie von ihren Problemen. Also eine Aufforderung doch, ihr zu helfen. Dazu passt dann auch die anschließende Antwort unseres Herrn, indem er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, also nur zu den Juden. Wenn wir davon ausgehen, dass dies sowohl die Jünger hörten als auch die Frau, dann war das für die Jünger zunächst eine plausible Auskunft. Für die Frau aber ein Anlass, entweder enttäuscht fortzugehen oder eben doch weiter bei ihm Hilfe zu suchen. Und wie wir wissen, tat sie das Letztere. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Unser Herr nahm daraufhin das Gespräch mit ihr auf. Ganz im Sinne seines Wortes, nur zu den Juden gesandt zu sein, gab er der Frau zu verstehen, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Und das war ja eigentlich erstmal mehr als ein deutliches Wort. Und dass er sie als Heidin mit den Hunden gleichsetzte, entsprach dem damaligen jüdischen Denken. Heiden sind unrein wie Hunde. Und interessanterweise sagt aber Jesus nicht Hunde, sondern im Grundtext steht Hündlein. Und dieses Wort im Griechischen bezeichnet einen geduldeten kleinen Schoß- oder Haushund. Und sie bekam damals auch die Abfälle vom Tisch im Gegensatz zu verachteten und herrenlosen Straßenhunden. Und Jesu Vergleich ist also keineswegs so verächtlich hier, sonst hätte er hier das entsprechende Wort für Straßenhund oder auch Köter im Grundtext gewählt. Nun, die Frau ließ sich jedoch durch das Wort Jesu weiterhin nicht beirren, sondern nahm den Vergleich unseres Herrn auf und antwortete, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Nun, damit sagte sie doch nichts anderes aus, als sie dem Herrn Jesus zutraute, so großzügig zu sein, wie ein Hausherr, der auch an sein Hündlein denkt. Diese Worte berührten offensichtlich das Herz Jesu. Diese heidnische Frau hatte mehr Vertrauen zu ihm als sein eigenes Volk. Während die religiösen Führer der Juden in ihrer Blindheit an ihm vorübergingen, ihn kritisierten und ihn gar den Tod wünschten, erkannte diese heidnische Frau, dass Jesus die Macht hatte, mehr zu tun als alle sogenannten vermeintlichen menschlichen Helfer. So setzte sie nun ihr Vertrauen ganz auf diese, wie man so schön sagt, Karte, nämlich auf Jesus allein. Und was tat nun unser Herr? Er freut sich doch über jeden, der ihn recht erkannt hat und sein Vertrauen doch auf ihn alleine setzt. Und so bescheinigte er dann auch der Frau: Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Ihr Lieben, wir sehen hier, dass die Frau sozusagen den Konflikt, in dem sich der Herr Jesus zwischen Gehorsam gegenüber dem Vater und seinem hilfsbereiten Herze befand, durchschaute. Indem sie dem Herrn recht gibt mit den Worten: Ja, Herr, versucht sie, dem Herrn einen Ausweg zu zeigen, wie er, ohne dem Vater ungehorsam zu werden, dennoch ihrer Bitte entsprechen kann. Nämlich, indem sie auf das Bildwort von den Kindlein und Hündlein eingeht und es sogar weiterführt. Und einer solch treffenden Antwort kann unser Herr Jesus nicht widerstehen. Die Frau hatte dem Herrn Recht gegeben, so gab auch er ihr Recht. Weil sie seinen Willen als heilig geehrt hat, erfüllte er auch ihren Willen. Und sein Wille blieb nicht hinter ihrem Glauben somit zurück, denn er nannte ja hier ihren Glauben groß. Das führt uns zu der Frage: Was ist ein großer Glaube? Nun, derjenige Glaube ist doch groß, der bei unserem Herrn Jesus Christus Gnade findet. Und diese große, reiche Gnade reichte dieser Heidin die Hand, ohne die Juden fahren zu lassen, und erhöhte den Glauben der Frau und brach doch von der Treue gegenüber Israel nicht ab. Wir sehen hier, Gott hat also den Unmündigen geoffenbart, was er den Weisen verbarg. Diese Frau hatte ohne Unterricht im Wort Gottes das Rätsel gelöst, an dem die Lehrer Israels zu Toren geworden sind. Denn in der Bibel steht beides: sowohl, dass Gott Israel für sein Reich geschaffen habe, als auch, dass von seiner Herrlichkeit die Erde voll werde. Wie sich dies zusammenfinden wird, war das große Rätsel der Zukunft. Denn die Lehrer Israels damals erwarteten Gottes Hilfe nur für sich. Für die Heiden dagegen aber erwarteten sie nur den Zorn Gottes. Aber unsere Frau hier dagegen sah, wie sich beides in Gottes ewigen Ratschluss zusammenfügte. Ihr harrender, alle Schwierigkeiten überwindender Glaube trägt hier den Sieg davon. Matthäus berichtet uns diesen Sachverhalt, um uns zu zeigen, wer und wie Jesus ist und was wir daraus für uns zu lernen haben. Als erstes lernen wir aus diesen Versen, dass Gott ein gnädiger Gott ist. In unserem Herrn Jesus wird es ja geradezu offenbar, was in der Vorstellung der Juden nicht vorkam. Dort war Gott nur der gerechte Richter, der den Menschen nach seiner Leistung vergilt. Doch schon im Alten Testament wird uns berichtet, dass Gott gnädig und barmherzig ist, geduldig und gütig. Da heißt es im Psalm 103: Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Nun, an dieser Stelle sehen wir doch klar den Unterschied auch zu den anderen Religionen. Wo ist sonst ein Gott zu finden, der den Menschen nicht gibt, was sie verdienen, den Tod und die ewige Verdammnis, sondern der Mitleid mit ihnen hat, der sie in ihrer Verlorenheit sieht und sich von ihrem Elend berühren lässt und sich ihnen gnädig zuwendet. Nehmen wir den Islam zum Beispiel. Er kennt nur einen Gott, der wie ein erhabener Götze irgendwo in der unsichtbaren Welt sitzt und Unterwerfung fordert. Und Allah kann die Menschen nicht retten, obwohl stets betont wird, er sei der Allbarmherzige. Aber abgesehen davon, dass es Allah nicht gibt, dass er ein von Menschen gemachter Götze ist, ist seine Barmherzigkeit nur rein theoretisch. Und sie gilt nur dem, der sich ihm unterwirft und das Rechte tut. Doch bei unserem Herrn Jesus ist das ganz anders. Er fragt nicht nach irgendwelchen religiösen Leistungen oder der Unterwerfung, sondern er schenkt dem Menschen, der nichts verdient und verdienen kann, seine Gerechtigkeit frei und ganz umsonst. Wunderbares Evangelium haben wir hier. Und so jedenfalls hat es auch die kananäische Frau mit unserem Herrn erfahren. Jesus sah ihr Elend und half ihr, indem er die Tochter heilte. Das Zweite, was wir hier vor Augen haben müssen, ist, dass die Heilung ein messianisches Zeichen war. Denn seine Heilungen gehörten ganz klar zu seinem Wirken als Messias, als der Christus und wiesen ihn als Gottes Sohn aus. Dazu heißt es in den Versen im Anschluss an unserem Predigtext: Und Jesus ging von dort weg weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße. Und er heilte sie, sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Es war also Jesu Aufgabe, sich anhand von Zeichen und Wundern auszuweisen. Das aber gehörte in die Zeit der Offenbarung, in die Zeit Jesu und der Apostel. Dass Gott sich damals in Jesus in der Zeit der Apostel so kundgetan hat, ist der Anlass, weshalb wir auf das Wort auch der Apostel noch heute hören. Dass Jesus die Kranken, die zu ihm gebracht wurden, alle heilte, ist allerdings auch kein Hinweis darauf, dass er dies auch noch nach seiner Himmelfahrt tun würde. Seine Heilungen waren auch ein Verweis auf die künftige Welt, in der es keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Etwas ganz Wunderbares. Damit möchte ich sagen, dass wir jetzt unter anderen Bedingungen leben als damals. Denn unser Herr ist ja nun mal nicht leiblich anwesend, wo wir hingehen könnten. Und er muss sich auch nicht weiter als Messias ausweisen. Aber das, was er heute dir und mir anbietet, ist die Frucht seines Leidens, Sterbens und seiner Auferstehung. Die Vergebung der Sünden, seine vollkommene Gerechtigkeit, die er uns zurechnet, indem wir an ihn glauben. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann werden wir auch teilhaben an der künftigen Welt, an der neuen Schöpfung, in der Krankheit, Tod, Leid und all diese traurigen Dinge nicht mehr sein werden. Ich sage das auch da im Blick darauf, dass viele heute noch von Gott erwarten, dass er sie von ihren Krankheiten heilen möge. Ja, mehr noch, dass er ihnen Erfolg, Wohlstand, positive Beziehungen und tolle Erlebnisse geben möge. Sicher dürfen wir, wenn wir unter Krankheit und Not leiden, uns im Gebet an den Herrn wenden. Aber es muss uns dabei auch bewusst sein, dass der Herr keineswegs alle Bitten um Genesung oder Hilfe sofort oder überhaupt erhört. Das soll uns jetzt nicht davon abhalten, nicht falsch verstehen, nicht abhalten davon, angesichts von Krankheit und Nöten uns an Gott zu wenden. Es mag aber auch geschehen, dass Gott einen eben wieder genesen lässt oder einem viel Gutes zuwendet, nachdem er eine schlechte Zeit hatte. Aber, jetzt kommt dieses Aber, weder sind die Genesung oder Erfolg und Wohlstand der Inbegriff der Gnade Gottes, noch ist das Gegenteil ein Indiz dafür, dass der Betreffende unter dem Zorn Gottes steht. Sterben, wissen wir, werden wir eines Tages alle. So auch wie die kanäische Frau hier und ihre Tochter irgendwann danach verstorben sind. Nun, was bleibt uns dann als Drittes infolgedessen? Es ist der Glaube an Jesus Christus. Und schon bei dieser kanäischen Frau wurde ja klar, Jesus sah allein den Glauben dieser Frau. Er fragte nicht danach, ob sie sich für ihn entschieden hätte. Oder ob sie sich erst einmal richtig bekehrt hätte, wie man es ja heute oft so leider hört. Es wird uns auch nicht berichtet, ob die Frau und ihre Tochter fortan im Glauben an Christus gelebt haben oder sich nach Pfingsten zu einer christlichen Gemeinde gehalten haben. Nein, es heißt hier nur, Frau, dein Glaube ist groß. Und darauf müssen wir alleine blicken. Bei Gott zählt der Glaube, das Vertrauen in seine Person und seinen Zusagen und Verheißungen. Und gerade da wir eben den Herrn Jesus nicht mehr in unserer Mitte haben, leiblich, sondern nur geistlich, ist das wichtig, daran zu denken. Denn wir haben immer wieder sein Wort, die Heilige Schrift von ihm, worin er dieses Zeugnis gibt. Denn sie ist durch den Geist Gottes, der die Autoren der Heiligen Schrift geleitet hat, zur Niederschrift gebracht worden, sodass das Wort der Autoren zugleich eben Gottes Wort ist. Und sein Wort ist wahr, und Gott wird das, was er zugesagt oder verheißen hat, auch uns gegenüber einlösen. Und wer nun diesen Zusagen der Heiligen Schrift vertraut, der hat dann, was Gott uns in Jesus Christus zugedacht hat. Und durch einen solchen Glauben, ihr Lieben, ehren wir unseren himmlischen Vater. Da mag es vielleicht auch sein, dass wir wie die kananäische Frau nichts haben, was für uns spricht. Dann mögen wir uns auch arm und unwürdig vorkommen. Dann mögen wir gar eine ganze Biografie mitbringen, voll mit Lügen, Unzucht, ja, meinetwegen auch Diebstahl und Abgötterei, Egoismus pur und so weiter. Ja, wir mögen uns dann vielleicht sogar fühlen wie das Hündlein unterm Tisch und uns fragen, was für ein Interesse der heilige Gott an einem solchen Wesen, wie wir es sind, ja überhaupt haben kann. Aber wenn wir uns gerade dann zu Gott wenden und im Namen Jesu um Vergebung unserer Sünden bitten, dann sind wir doch für Gott Anlass zur Freude. Und darum müssen wir schließlich nur unverdiente Gnade begehren und drum bitten, dass Christus mit seinem Verdienst uns bedecken, verbergen und verteidigen möge, denn er hat uns ja mit seinem teuren Blut erkauft, so wie wir es ja auch immer im Abendmahl feiern und daran gedenken. Bedenken wir, Gott freut sich über den Sünder, der Buße tut, mehr als über die vielen Selbstgerechten, die meinen, ihn nicht zu brauchen. Nun, wir halten also fest, was wir aus diesen Versen mitnehmen können. Gott ist ein gnädiger Gott, der den, der zu ihm kommt, nicht hinausstößt. Wann immer es Gott einen Menschen allein aus Gnade gibt, seine Not und seine Verlorenheit einzusehen, dann wird er wie die kananäische Frau sich zu ihm kehren und ihn um sein Erbarmen bitten und wie das Hündlein unterm Tisch auf einen Bissen warten. Und dieses Wort der Frau ist ein rechtes Meisterstück des Glaubens und ein ganz besonderes und seltenes Vorbild für uns alle. Und deshalb ist es uns aufgeschrieben, damit wir erkennen, uns von Jesus nicht abweisen zu lassen. Einerlei, ob er uns Hunde oder Heiden nennen mag, denn wir wissen, Hunde haben einen Herrn nötig, damit sie Futter bekommen. Oder auch Katzen. Aber wir auch. Genau so will Gott es heute noch mit uns machen, wenn er uns auch lange unsere Bitten verweigert und immer vielleicht Nein gesagt hat. Wir aber an ihm festgehalten haben, so wird ausschließlich aus dem Nein doch noch eines Tages ein Ja werden, nach seinem Willen und zu unserem Besten. Und seine Zeit, also Gottes Zeit, wenn er handelt, ist immer die beste Zeit. Denn wir wissen, sein Wort lügt nicht. Es heißt, so ihr den Vater etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird er es euch geben. Aber da haben wir noch ein kleines Problemchen da. Denn oft ärgert sich unsere Vernunft sehr über einen solchen Verzug und will, dass Gott sofort erhört und sofort hilft. Und da ist es dann nötig, dass man sich nicht darüber ärgert oder gar verzagt wird. Unser Herr mag die Erhörung eines Gebetes ein, zwei, ja vielleicht auch drei Jahre noch länger aufschieben. Doch hüten wir uns davor, dass wir die Hoffnung und den Glauben an seine Verheißungen uns aus dem Herzen vom Feind rauben lassen. Denn da kann man Todesnöte erfahren, wenn der Teufel uns hetzt und ängstigt mit bösen Gedanken und uns einreden will, unser Herr wolle uns nicht erhören. Dann geht es vielleicht uns furchtbar schlecht, wenn die schwarzen, dicken Wolken uns die liebe, helle Sonne im Herzen wegnehmen und zudecken. Und das ist das Schlimmste aller Nöte für uns. Aber am Ende werden wir sehen, dass er uns viel mehr geben wird, als wir erbeten haben. Und wenn er bis jetzt noch nicht in deinem oder in meinem Leben gehandelt hat, so hat er es doch im Verborgenen in seinem Herzen längst festgemacht. Die Zeit kommt, da du und ich es erfahren und sehen werden, sofern wir nur nicht ablassen vom Beten und uns fest an ihn klammern. Und dies ist ein hohes Evangelium, von dem wir hier gehört haben und von dem wir wissen müssen, dass es nicht von einem Kinderspiel hier redet, sondern von einem sehr, sehr harten Kampf und von der Todesangst, die zum Glauben auch an Gott gehört. Lassen wir uns also durch nichts vom Rufen und Beten zu Gott abschrecken, selbst wenn es scheint, als ob er Nein sagt oder dass er etwas durchstreicht für mich. Nein, denn das ist des Teufels Einfallstor in uns, uns in Anfechtungen und anderen Nöten zu bringen. Der Glaube an Jesus ist immer zugleich das Vertrauen auf die uns in der Heiligen Schrift gegebenen Zusagen und Verheißungen. Darauf müssen wir schauen, ihr Lieben. Die meisten von euch wissen als Beispiel, dass wir ja ab dem 1. Juni diesen Jahres eine erheblich höhere Miete bezahlen müssen. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir gehen im Vertrauen auf den Herrn diesen Weg, dass er uns die Mittel dazu tut. Und haben auch an seine Verheißung uns erinnert, dass er in der Zeit der Teuerung, in der wir ja durchaus leben, uns auch die nötigen Dinge zum Leben geben wird. Ja, das ist so eine Zusage. Also, allein das Wort Gottes in der Heiligen Schrift und die Lehre der Apostel sind für uns absolut vertrauenswürdig. Es mag vielleicht auch noch Bücher und alles andere Worte geben, die allerdings dann immer wieder auch im Lichte der Heiligen Schrift zu prüfen sind. Gebe es uns, unser himmlischer Vater, dass wir so wie jene Frau auf ihn allein unsere Hoffnung setzen, so dass er erst einmal zu jedem Einzelnen von uns sagen kann, dein Glaube ist groß. Amen. Wir stehen bitte auf. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken für dieses ernste Wort heute Morgen, wie wir sehen durften, wie diese Frau nicht losgelassen hat, zu bitten und zu flehen, um dir an dich zu glauben und dir zu vertrauen. Möge sich das fest in unserem Bewusstsein setzen, wenn wir in Krankheitsnöten oder sonstigen Nöten mal sein mögen oder auch dunkle Wolken auf uns zukommen, auch in Zeiten der Teuerung, dass wir auf dich schauen, den Anfängern und Vollender unseres Glaubens und harren, Herr. Du weißt, dass das unsere Schwachheit ist, Herr, dass wir von unserer Natur her ungeduldig sind, dass wir lieber eher heute als morgen schon die Probleme gelöst wissen. Aber Herr, schenke uns diesen Glauben, schenke uns dieses Vertrauen, festzuhalten an deinem Wort, was du gegeben hast, und auszuharren, bis du zu deiner Zeit auch mit den richtigen Mitteln zur Hilfe kommst. Denn deine Zeit, Herr, ist immer die richtige Zeit. Denn du, Herr, machst keine Fehler, das dürfen wir wissen. Und so vertrauen wir uns dir ganz an, in allen Bereichen, sei es als Gemeinde gesamt, wie auch die einzelnen Glieder der Gemeinde. Und ja, Herr, und hoffen, dass auch wir weiter im Glauben wachsen dürfen. Bitten dich da auch um deine Gnade, dass auch vielleicht mal bei uns gesagt wird, dass unser Glaube groß ist. Amen.